herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschonergemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Gunther und ich haben gestern kurz miteinander telefoniert. Er wollte von mir wissen, wie ich die Predigt überschreibe, was ich der Predigt für einen Titel gebe und ob dann seine Einleitung dazu passt. Und da waren wir erst ein bisschen auseinander, oder ziemlich weit auseinander mit unseren Vorstellungen. Und dann haben wir uns geeinigt auf dieses Thema der Hirte oder in der Obhut, in der Seelsorge des Hirten. Oder wer mit dem Hirten unterwegs ist, hat eine Zukunft. So ungefähr könnte man das für heute Morgen so umschreiben. Auf der einen Seite ist dieser Hirte und auf der anderen Seite, haben wir jetzt in der Predigt oder im Predigtext gehört, steht dann Petrus mit seiner Geschichte, mit seiner Vergangenheit und wie er jetzt durch die Seelsorge des guten Hirten eine Zukunft bekommt. Aber zuerst muss ich schmunzeln, als das Gunther das so erzählt hat, das ausgemalt hat hier mit der Herde und mit den Schafen durch Monshausen. Und dem Hirten und den Hunden und dann sagt, es kann sich jeder selber das mal übertragen auf die Gemeinde. Dann habe ich gedacht, hoffentlich kommt jetzt keiner auf die Idee zu sagen, der Prediger oder die Gemeindeleitung sind die Hunde. Und hetzen so die Schafe durch das Dorf. Vielleicht finden wir uns irgendwo anders wieder, im anderen Bild. Aber zurück zu dem Predigtext, zu dem, was jetzt Petrus da erlebt mit Jesus. Die Vorgeschichte dürfte den meisten bekannt sein, dass Petrus, ja, könnte man sagen, eine große Klappe hatte, ein vorlautes Mundwerk und versprochen hat, Jesus, wenn alle dich verlassen, aber ich nicht, auf mich kannst du bauen, ich bin immer auf deiner Seite, ich stehe immer zu dir, ich bin da, wenn du mich brauchst. Und dann kommt die Geschichte, als er Jesus verleugnet, und es ihm wieder einfällt, hoppla, das hat Jesus mir ja prophezeit, dass es so kommen wird. Und jetzt nimmt Jesus Petrus auf die Seite und nimmt Bezug auf diese Geschichte. Eigentlich war ja, auch wenn er öfter so hergestellt wird, Petrus kein Feigling damals, als er Jesus verleugnet hat. Sondern er war eigentlich ganz schön mutig. Er hat sich da in die Höhle des Löwen getraut, er hat sich dahin getraut, dahin zu gehen, wo die Feinde waren. Nur er war halt nicht ganz konsequent genug. Ihm hat die letzte Konsequenz gefehlt, so der letzte Schritt. Aber zuerst einmal ist er hingegangen. Er hat den ersten Schritt gewagt, aber dann, als es ganz eng wurde, dann war die Angst und die Furcht doch größer. Und ich kann mir vorstellen, wie das in einem Petrus, so einem draufgängerischen Mann, dann ausgelöst hat. Dass er sich immer wieder damit beschäftigt hat, ja, was bin ich denn eigentlich für ein Typ? Kann ich was? Werden in Zukunft Menschen mir noch vertrauen? Bin ich überhaupt beziehungsfähig? Werden Menschen mit mir noch etwas zu tun haben wollen, wenn die meine Geschichte jetzt kennen? Bin ich überhaupt zuverlässig? Werden andere Menschen mich als zuverlässig beurteilen und mir etwas zutrauen? Oder werden in Zukunft jetzt die Menschen mich nur noch meiden und sich von mir distanzieren, weil sie sagen, dieser Petrus ist ja nur überheblich. Viel Reden, viel Wind, aber keine Substanz dahinter. Was löst das bei so einem Mann aus, mit so einer Vergangenheit, mit so einer Geschichte? Vielleicht hat Petrus auch an sich selber gezweifelt. Was kann ich denn eigentlich noch? Wenn ich nicht mal in der Lage bin, das durchzuhalten in so einer Situation, ja, was kann ich denn dann noch? Und eine Erfahrung zeigt, dass wenn man solche negativen Erlebnisse gemacht hat, die Hemmschwelle immer geringer wird. Wenn man einmal davon gelaufen ist, dann wird es beim nächsten Mal, braucht es gar nicht mehr so viel als Anlass und man kneift wieder. Und beim dritten Mal noch weniger. Und ein Petrus fragt, ja, was kann ich denn dann überhaupt noch? Wie schnell wird es in Zukunft sein, dass ich aufgebe und resigniere? Wie wird es in Zukunft sein? Wie groß wird meine Angst vor dem Menschen in Zukunft sein? Und wie wird das mein Leben beeinflussen? Und das Schöne jetzt hier in diesem Text ist, dass er anfängt mit, als sie nun das Mahl gehalten hatten. Und das war so ein Synonym, eine Aussage über das Abendmahl, über diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit Jesus, wo eigentlich alles drinsteckt. Auf der einen Seite die Vergebung und auf der anderen Seite das Brot als Lebensbrot, das stärkt für die Zukunft. Und das nimmt jetzt Jesus als Anlass, um mit Simon Petrus Seelsorge zu betreiben. Er nimmt ihn in seine Seelsorge, er redet mit ihm und er gibt jetzt diesem Petrus trotz seiner Vergangenheit eine Zukunft. Trotz seiner Vergangenheit. Ich denke, es ist auch für uns ganz wichtig, dass wir das lernen und verstehen und auch leben. Dass die Vergangenheit kein Recht hat, uns zu trennen. Dass das, was einer erlebt hat und durchgemacht hat und auch Falsches getan hat, kein Grund ist und kein Grund sein darf, ihm keine Zukunft zu geben. Trotz seiner Vergangenheit, trotz dieses negativen Erlebnisses, sagt Jesus, du hast eine Zukunft. Und diese Zukunft wird anders aussehen als deine Vergangenheit. Aber man kann es auch anders formulieren. Nicht nur trotz seiner Vergangenheit gibt er ihm eine Zukunft, sondern wegen seiner Vergangenheit. Wegen seiner Vergangenheit. Weil die Vergangenheit so einen Einfluss auf Petrus hat, dass er an sich selber zweifelt, dass er Zweifel an seiner Beziehungsfähigkeit hat, Zweifel an seiner Begabung. Im Prinzip anfängt sich um sich selber zu drehen, nutzlos zu achten vielleicht, wertlos, nicht brauchbar, damit er da nicht drin bleibt. Damit die Vergangenheit nicht das ist, was einen Menschen prägt und kaputt macht und gefangen nimmt. Wegen dieser Vergangenheit braucht Petrus eine Zukunft. Und Jesus gibt sie ihm. Jesus nimmt Simon Petrus in seine Seelsorge, redet mit ihm und stellt ihm Fragen. Und Fragen stellen ist eine ganz wichtige Methode auch in Gesprächen, in Beziehungen. Der andere soll mal reden. Fragen stellen, damit der andere die Gelegenheit hat zu formulieren, was ist eigentlich in ihm drin, was steckt in ihm drin, was beschäftigt ihn. Nicht die Antworten geben gleich, nicht gleich die Ratschläge geben, nicht gleich zu sagen, wie es funktioniert, wie er es machen kann oder machen muss. Sondern Fragen stellen, weil dann muss der andere sich selber Rechenschaft ablegen. Ja, was ist denn eigentlich mit mir? Dann hat er die Chance zu reden. Und manchmal ist das Reden auch die Gelegenheit, sich selber zu hören. Und dann soll es Leute geben, erst wenn sie sich reden hören, wissen sie, was sie denken. Es gibt Menschen, die haben es geschafft, sich viel mit sich selber zu beschäftigen, sich Gedanken über sich selber zu machen und andere weniger. Zu denen gehöre ich zum Beispiel. Und wenn ich dann mal rede, im Gespräch bin, dann sage ich etwas und dann plötzlich, ja hoppla, denke ich so? Das war mir gar nicht bewusst. Ist mir gar nicht so aufgefallen vorher, wie zu manchen Themen meine Gedanken sind. Und dann ist man im Gespräch und dann plötzlich, hoppla, jetzt habe ich es gesagt, aha, anscheinend sind das meine Gedanken. Jesus stellt also Petrus Fragen und die einzige Frage eigentlich, die man da stellt, ist, liebst du mich mehr als? Liebst du mich mehr als diese? Das ist eine gefährliche Aussage, die Jesus da macht, eine gefährliche Frage, die Jesus da stellt. weil wir darin ganz schnell eine Art Wertung hören können. Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Also bist du besser als die anderen? Stehst du über den anderen? Bist du ein besserer Christ als die anderen? Aber ich glaube nicht, dass Jesus die Frage so verstanden hat oder auch so formuliert hat, als würde er jetzt von Petrus so eine überhebliche Antwort erwarten. Ja klar, bin ich besser als die anderen, Jesus. Oder eine spezielle Demütigung. Natürlich nicht, Herr Jesus, du weißt doch, wie ich war. Ich habe doch versagt und die anderen sind doch so gut. Jesus wollte Petrus dann nicht in das Vergleichen bringen mit den anderen. Und auch da sind wir als Christen sehr gut, dass wir uns mit anderen vergleichen. Der andere gibt mehr Geld, der andere kann besser beten, der andere hat mehr Gebetserhörung, der andere hat mehr Begabung und mehr Fähigkeiten, der andere hat mehr Freiheiten, der andere ist öfters im Gottesdienst und wir vergleichen uns. Aber das Vergleichen zieht nach unten. Wenn wir anfangen zu vergleichen, dann kommen wir in einen Wettkampf, einen Wettstreit. Und dann entsteht ein Gegeneinander. Aber Petrus stellt die Frage nicht um, Jesus stellt diese Frage nicht, um Petrus jetzt zu einer Wertung zu bringen oder zu einem Vergleichen. Er soll nicht andere abwerten, auch sich selber nicht, sondern er soll Jesus aufwerten. Er soll mit seiner Antwort Jesus aufwerten. Liebst du mich mehr als die anderen? Also stehe ich, Jesus, über den anderen? Habe ich dir mehr zu sagen als die Menschen? Habe ich mehr Einfluss in deinem Leben als die anderen? Erwartest du deine Zukunft von mir oder von den anderen? Wem vertraust du? Wem vertraust du dein Leben an? Mir oder den anderen? Er soll also nicht werten und abwerten, sondern er soll Jesus aufwerten. Selber dafür die Antwort geben und die Rechenschaft, jawohl, Jesus, du stehst in meinem Leben an der ersten Stelle. Und alles andere ist nachrangig, alles andere kommt dahinter. Petrus bekommt da von Jesus die Chance, sein Versagen bei der Verleugnung zu korrigieren. Sich selber nochmal festzumachen, sich selber nochmal Rechenschaft abzugeben. Jawohl, ich habe zwar Mist gebaut, es lief nicht alles gut, ich bin davongelaufen. Und trotzdem soll es in meinem Leben gelten, Jesus steht an erster Stelle. Liebst du mich mehr als die anderen? Stehe ich über den anderen? Und dann so dieses Wort der Liebe. Liebst du mich? Ja, was ist denn Liebe? Ich habe bei mir auf dem PC so einige Bilder und Cliparts, wo es dann immer so schön draufsteht, Liebe ist, wenn die Frau für den Mann kocht. Liebe ist, wenn der Mann immer sein Lieblingsessen kriegt. Liebe ist, wenn der Mann der Frau die Verfügungsgewalt übers Konto gibt. Und solche Themen. Ja, was ist denn eigentlich Liebe? Liebst du mich, wird Petrus gefragt. Was heißt es, Jesus zu lieben? Und aufgrund dieses Textes, dieser Fragestellung, die Jesus da, also das, was Jesus da mit Petrus durchmacht, können wir sagen, ja, ist schon mal die Frage nach, welche Bedeutung habe ich denn eigentlich in deinem Leben? Bin ich der Hirte für dich, bei dem du Trost und Geborgenheit suchst? Von dem du dich führen lässt, der dich stärken kann in deinem Leben, der dir Geborgenheit gibt, der dich bei deiner Hand nimmt und mit dir auf deinem Lebensweg geht. Bin ich überhaupt der Weg, auf dem du gehst? Bin ich der, der dich zu deinem Lebensziel führt? Bin ich der dir sagen darf, wo es lang geht? Welche Bedeutung habe ich für dich eigentlich in deinem Leben? Bin ich nur der für dich am Kreuz gestorben ist? Also das ist zwar schon viel, das ist das Wichtigste, das ist die Kernaussage. Aber hört deine Beziehung zu mir damit auf, dass ich deine Vergangenheit geklärt habe? Dass deine Schuld vergeben ist? Oder
habe ich für dich noch eine andere Bedeutung in deinem Leben? Welchen Stellenwert habe ich bei dir? Komme ich als die Nummer 1? Oder Nummer 2? Oder Nummer 3? Ich weiß, diese Fragen sind bekannt. Die wurden auch schon oft gestellt. Welchen Stellenwert hat Jesus? Aber wir müssen diese Frage immer wieder beantworten. Weil wir die Antwort nicht festnageln können. Die ist nicht festgezimmert oder eingemauert in Beton, als dass sie sich nicht verändern könnte. Sondern aufgrund unserer Lebenssituationen, aufgrund dessen, was uns begegnet, was wir erleben, kann diese Reihenfolge mal ganz schnell durcheinander geraten. Wenn man frisch verheiratet ist, ist es vielleicht der Ehepartner, für den man alles macht und Jesus steht hinten an. Wenn die Kinder da sind, sind es die Kinder und Jesus steht hinten an. Wenn man in einem Beruf vorwärts kommen will, ist es vielleicht der Beruf und Jesus steht hinten an. Und da geht es nicht nur darum, dass vielleicht das geistliche Leben darunter leidet. Ich bete zu wenig, ich lese zu wenig in der Bibel. Sondern dass die Bedeutung von Jesus verloren geht. Liebst du mich? Und Liebe ist dann die Ausrichtung des Willens und die Freude auf diesen Jesus. Und man entscheidet sich für diesen Jesus. Und wir hatten es vergangenen Donnerstag im Hauskreis davon, ja, wie weit darf zu dieser Jesus-Beziehung auch die Freude kommen, das Gefühl? Da haben wir diskutiert, ob man nur ein Fan ist, ein Bewunderer von Jesus oder ein Nachfolger. Das ist die Frage. Aber da gehört das Gefühl mit rein. Sich an diesem Jesus zu freuen, das ist nicht nur eine Kopfsache. Es ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern da geschieht etwas mit uns, wenn wir von diesem Jesus begeistert und gepackt sind. Und dann wandelt sich etwas von einer Gesetzeserfüllung, von etwas, was ich tun muss, wo ich das Gefühl habe, es wird ständig von mir erwartet und ich muss leisten und ich bin immer nur der, der gibt und investiert. Da wird aus dieser Gesetzes etwas anderes, nämlich Liebe. Und dann tue ich etwas nicht mehr, weil ich es tun muss, sondern ich will es für den anderen machen. Ich will es um des anderen Willen machen. Beispiel aus unserer Ehe. Ich bin ja eigentlich ein chronischer Nicht-Tänzer. A, weil ich unmusikalisch bin, zweitens so wenig, so mit den Füßen, Takt und so ist nicht gerade das Wahre. Und meine Frau ist das Gegenteil. Und ich weiß noch, so ganz am Anfang unserer Beziehung, da bin ich ab und zu mit ihr mit, dann auf die Tanzfläche. Das waren dann so Erfahrungen. Da zwei Tänze haben wir durchgehalten, dann war das Tischtuch zerschnitten. Erstmal schweigen für ein paar Stunden, bis wir uns geeinigt haben, wer dann auf der Tanzfläche das Sagen hat. Ja? Und das war für mich dann immer gleich ein Erlebnis zu sagen, hier, nie mehr. Und dann hat meine Frau abends gesagt, hier, ich würde mal gern wieder. Okay, dann habe ich mal bereitschlagen lassen. Mittlerweile haben wir zigmal Anfänger-Tanzkurse gemacht, so auf privater Ebene. Es wird nie meine Welt sein.
Aber du
machst dich. Nicht fürs Protokoll, bitte rausnehmen. Ja, ja, das ist was anderes. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht unbedingt könnte, wenn ich wollte. Ja. Das war jetzt das von vorher. Was soll ich wissen, was ich denke, bevor ich mich gehört habe? Ja. Das hat mich ganz rausgebracht. Ja, das passiert ganz selten. Etwas machen um des anderen Willen. Weil man weiß, es tut ihm gut. Man macht ihm damit eine Freude. Um des anderen Willen. Wenn ich irgendwie unterschreiben müssen, hier zur Ehe gehört, tanzen. Dann hätte ich mir das überlegt. Ja? Aber um des anderen Willen. Liebst du mich? Da wird aus einer Gesetzeserfüllung eine Liebestat. Oder dieses liebst du mich könnte auch heißen, stellst du dich zu mir. Stellst du dich zu mir? Diese Frage stellt Jesus jetzt dem Petrus nicht aufgrund der Geschichte, aufgrund der Vergangenheit von Petrus, sondern aufgrund der Geschichte, die Jesus durchgemacht hat. Petrus, stellst du dich zu mir, obwohl ich ein gekreuzigter Verbrecher bin? Obwohl ich jemand bin, der von den Menschen abgelehnt wird? Obwohl die Menschen mich verspottet haben, gegeißelt haben, gekreuzigt haben, stellst du dich zu mir trotz meiner Geschichte? Fragen, die in Beziehungen immer wieder gestellt werden. Stehst du zu mir trotz meiner Fehler, trotz meiner Vergangenheit, trotz meiner Geschichte? Stellst du dich zu mir trotz der Konsequenzen, die auf dich warten? Stellst du dich zu mir, ist die Frage vielleicht auch nach Freundschaft. Also ich kenne es aus meiner Jugendzeit. Da hatte ich Schulfreunde, mit denen habe ich super verstanden. Wir waren auf der gleichen Wellenlänge. Aber die haben dann stellenweise nicht zu meinen anderen Freunden gepasst. Und da gab es dann auch so Zeiten, da hatte ich dann Beziehungen mehr zu anderen, aus dem Fußballverein und so. Und dann habe ich gemacht, wenn ich die anderen Freunde aus meiner Schulklasse, mit denen ich eigentlich gut zusammen war, gar nicht kenne. Stellst du dich zu mir? Oder versteckst du mich vor den anderen? Schämst du dich, weil du mich kennst? Ist es dir unangenehm, Jesus zu kennen? Jesus stellt Fragen. Liebst du mich mehr als die anderen? Liebst du mich überhaupt? Willst du mein Freund sein? Das ist so die letzte Frage, die an Jesus diesem Petrus stellt. Willst du mein Freund sein? Und was sind denn Merkmale einer Freundschaft? Merkmale einer Freundschaft, ich möchte da mal vielleicht mal drei nennen, exemplarisch. Man hat gemeinsame Interessen. Freunde haben gemeinsame Interessen. Man könnte auch sagen, vielleicht gemeinsame Hobbys. Gemeinsamen Beruf. Etwas, was verbindet. Gemeinsames Interesse, das man gemeinsam unternimmt und erreichen möchte. Petrus, willst du mein Freund sein? Schaffen wir es, du Petrus und ich Jesus, gemeinsame Interessen zu haben, die uns miteinander verbinden? Ein Merkmal einer Freundschaft kann sein, man verbringt Zeit miteinander. Immer wieder. Gute Freunde telefonieren miteinander, die reden miteinander, die treffen sich. Manchmal sind vielleicht die Abstände ein bisschen größer, manchmal ein bisschen enger, vielleicht auch je nach Situation. Aber man verbringt Zeit miteinander. Und man verfolgt gemeinsame Ziele. Man verfolgt gemeinsame Ziele, sitzt vielleicht zusammen und träumt, eines Tages werden wir. Da wollen wir hin und was müssen wir tun? So stellt Jesus dem Petrus die Fragen und erwartet Antwort. Und das Schöne ist, dass Jesus jetzt gar nicht erwartet, dass Petrus sagt, ah, was ich für Bäume ausreißen kann und was ich für große Ziele habe und was ich alles kann. Sondern er akzeptiert die Antwort von Petrus, dass Petrus antwortet, ja, was Menschen möglich ist, das mache ich. Was Menschen möglich ist. Und das Schöne ist bei Jesus, es muss nicht mehr sein. Wir müssen nichts Unmögliches vollbringen. Wir müssen nichts Großartiges vollbringen. So, wir müssen nur dazu stehen, das, was ich kann, Herr, das will ich tun. Nicht mehr und nicht weniger. Das, was ich kann, das will ich einsetzen. Nur die Herausforderung, und das zeigt dann das Neue Testament, ist, dass Menschen, die mit Jesus leben, die ein neues Leben haben, die das ewige Leben haben, die haben stellenweise andere Möglichkeiten. Weil in ihnen Gottes Kraft ist. weil sie mit Gottes Möglichkeiten rechnen können. Aber dann vollbringt es Gott. Dann handelt Jesus, dann handelt der Heilige Geist, aber nicht der Mensch. Sondern von Petrus wird nur erwartet, dass er zu dem steht, was er kann. Und bereit ist, das einzubringen. Und so nimmt Jesus jetzt Petrus in seine Seelsorge. Er redet mit ihm darüber, Petrus, wo kommt denn eigentlich dein Frust her? Weil du von dir selber enttäuscht bist? Hast du von dir zu viel erwartet? Hast du von den anderen zu viel erwartet? Vielleicht auch, warum sind wir als Christen auch in unserer Zeit, in unserer Gemeinde stellenweise so müde? Weil wir uns verzetteln? Weil wir zu viel von uns erwarten? Weil wir zu viel von anderen erwarten? Warum sind wir resigniert? Weil wir vielleicht zu wenig erwarten? Woran liegt's? So geht Petrus in die Seelsorge von Jesus, weil Jesus damals so auf den Grund geht. Und damit Petrus nicht in diesem Frust bleibt, in diesem um sich selber drehen, gibt jetzt Jesus Petrus einen Auftrag. Er vertraut ihm an, was ihm lieb ist. Jesus ist am Kreuz gestorben für seine Schafe, um die Menschen zu erlösen, zu erretten. Und er möchte damit eine ganz große Herde sammeln, seine Gemeinde. Und jetzt sagt er zu Petrus, dem Enttäuschten, Frustrierten, auf den vielleicht die Menschen mit Finger zeigen, sagt er, und jetzt dir vertraue ich meine Schafe an. Die, für die ich gestorben bin, für die bist du jetzt verantwortlich. Er gibt Petrus einen Vertrauensvorschuss. Er sagt nicht erst so, Petrus, und jetzt geh mal irgendwo in so eine kleine Gemeinde und bewähr dich dort mal 10 Jahre lang. Ich gucke genau, welche Fehler du machst und was du kannst. Und dann können wir noch mal drüber reden, ob du für mehr begabt bist oder eine größere Aufgabe kriegst. Nein, er gibt diesem Petrus einen Vertrauensvorschuss. Weil du gesagt hast, du möchtest dich investieren mit dem, was du kannst und was du hast. Darum kriegst du jetzt die Verantwortung für meine Schafe. Allein dein Wort genügt, Petrus. Allein dein Wort genügt. Und weil er ihm einen Auftrag gibt, bewahrt er ihn vor Resignation. Ach, ich Armer, ich kann ja nichts, ich bin ja nichts. Wer nimmt mich denn noch ernst? Welche Stelle habe ich denn? Welche Stellung? Welches Ansehen? Welche Bedeutung? Ach, ich bin doch nur so ein kleines Rädchen, ich bin doch nur so ein kleiner Mitläufer. Wenn ich nicht da wäre, würde doch gar nicht auffallen. Mich nimmt doch keiner ernst. Er sagt doch, ich nehme dich ernst. Ich nehme dich ernst, so wie du bist. Mir genügt es, wenn du sagst, ja Jesus, ich hab dich lieb und ich bin bereit, das, was ich habe und was ich kann, einzusetzen. Dann nimmt Jesus dich ernst. Und weil Jesus diesem Petrus einen Auftrag gibt, bewahrt er ihn vor Aktionismus. Petrus musste nicht suchen, wie kann ich jetzt aller Welt zeigen und den anderen Jüngern, dass ich gut bin und dass ich was kann und dass ich zuverlässig bin. Er bewahrt ihn davor, ständig nach vorne zu preschen und zu sagen, Leute, ich kann was, ich bin wer. Sondern sagt, nee, erfülle einfach deinen Auftrag, den ich dir gebe. Dann hast du genug. Dann brauchst du nicht mehr. Und so gibt ja Petrus eine Zukunftsperspektive. Er schafft ihm eine Grundlage. Petrus, lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Es reicht, wenn du ab und zu mal dran denkst, wenn es hochkommt in deinem Leben, was da schiefgelaufen ist. Aber das muss unsere Beziehung nicht mehr belasten. Ich gebe dir eine neue Grundlage, nämlich die Liebe zu mir. Und weil du mich lieb hast, ist das gleichzeitig deine Motivation, etwas zu tun. Er gibt Petrus Halt. Du, in deinem Leben gibt es etwas, was beständig ist, nämlich deine Beziehung zu mir. Und ich bin der Beständige. Auch wenn sich alles in deinem Leben ändert. Aber ich bleibe der Gleiche. Und er gibt ihm ein Ziel für sein Leben. Petrus, das, was du in meinem Auftrag lebst und tust, das hat Auswirkungen. Auswirkungen auf dich und Auswirkungen auf andere. Und das bleibt. Da könnte man sagen, das ist mit dem neudeutschen Wort nachhaltig. Das bringt Frucht, auch noch auf Jahre hinaus. Und so nimmt Jesus es Petrus in die Seelsorge mit hinein. Er nimmt seinen Frust weg. Er gibt ihm einen Auftrag und schafft ihm damit eine Zukunftsperspektive. Und für uns können das heute vielleicht heißen, ja, Mitarbeit. Mitarbeit ist Konsequenz einer Entscheidung für Jesus. Mitarbeit ist die Konsequenz einer Entscheidung für Jesus. Und dann bleibt die Liebe die Voraussetzung für das Dienen. Wer dient, weil es eine Pflicht ist, hat das Dienen nicht verstanden. Wer mitarbeitet als Pflicht, der hat es nicht geschafft zu verstehen, was es heißt, liebst du mich? Da diese Frage von Jesus noch nicht richtig beantwortet. Weil dann ist Dienen und Mitarbeit in der Gemeinde ein Ausdruck unserer Liebe zu Jesus. Wir tun es für Jesus und wir tun es für andere, weil wir lieben. In der Seelsorge des Hirten, damit unsere Zukunft gelingt und nicht unsere Vergangenheit uns gefangen nimmt. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir alle Teil deiner Herde sind. Und danke, Herr Jesus, dass du der gute Hirte bist. Der gute Hirte, der seine Schafe kennt. Und ich wünsche mir, und ich wünsche es uns, dass wir dich auch kennen. Richtig kennen. Dass wir aus ganzem Herzen bewusst Ja sagen können zu dir. Und dass dieses Ja dann eigentlich nur der Anfang ist einer Beziehung, in der wir dich immer mehr kennenlernen. Und immer mehr begreifen und verstehen, was du eigentlich für uns bedeutest, für unser Leben, für alle unsere Lebensbereiche. So hast du Petrus herausgefordert und er hat lange gebraucht, um die richtige Antwort zu geben, um es richtig fassen und bekennen zu können, was in ihm los ist. Ja, und vielleicht brauchen wir manchmal auch so lange. Aber danke, dass du mit uns Geduld hast. Und dass du es dann ansprichst. Ja, wir wollen uns in deine Seelsorge begeben, weil du es gut mit uns meinst. Und das wird unser Leben verändern. Das wird dafür sorgen, dass unsere Vergangenheit uns nicht von dir und nicht voneinander trennt. Dass die Vergangenheit nicht das Bestimmende in unseren Beziehungen ist, sondern die Gegenwart und die Zukunft, die du mit uns prägen willst und durch uns prägen willst. Und dazu veränderst du uns. Dir sei Lob und Ehre. Amen.